Willkommen zu einer neuen Folge, die, glaube ich, selten so chaotisch begonnen hat oder so kompliziert. Also eigentlich sitzen zwei von drei Leuten in einem Raum, aber das hat das Ganze, glaube ich, auch komplizierter gemacht. Alle, die neu in diesem Podcast sind, dürften jetzt mal raten, mit wem ich hier sitze. Es ist auf jeden Fall eine Person, die schon mal zu Gast im Podcast war. So viel kann ich verraten. Und für die Struktur habe ich ja wie immer meinen lieben Podcast-Kollegen Basti dabei. Deswegen darf er euch jetzt mal abholen, in welcher Folge wir uns denn befinden und mit wem eigentlich.
Jo, sehr gerne. Wir sind angekommen in Folge 52. Und unser heutiger Gast war schon vor ziemlich genau einem Jahr bei uns am Start. Damals in Folge 27. Titel Große Welle mit Tim Elter, und da ist jetzt schon deutlich geworden, wen wir bei uns haben. Es gibt die nächste Welle mit dem grandiosen Surfer Tim Elter. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Tim.
Danke, dass ich dabei sein darf. Basti, Johnny, ich freue mich sehr drauf.
Ja, lieber Tim, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier in Köln mal eben kurz vorbeizuschauen, inmitten deines vollgepackten Zeitplans. Da kommen wir vielleicht auch noch kurz drauf zu sprechen heute, warum dein Zeitplan denn so vollgepackt ist. Vielleicht holst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die erste Folge mit dir aus irgendwelchen Gründen vielleicht noch nicht gehört haben oder dich noch nicht kennen, nochmal so ganz kurz in zwei, drei Sätzen ab, warum wir zusammensitzen, was denn deine Leidenschaft ist und wer du eigentlich bist.
Also ich versuche mich kurz zu fassen. Ich bin der Tim Elter, ich bin auf Fuerteventura geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind beide deutsch. Schon als ich sehr klein war, habe ich eine sehr große Leidenschaft für Surfen verspürt. Anfangs war es meine Mutter, die mich zum Surfen gefahren hat. Dann ab meinem 8. Lebensjahr mein Vater, der selber seit vielen Jahren leidenschaftlicher Surfer und Windsurfer ist. Und dann ging es für mich langsam auch in die Wettkämpfe, wo ich mich dann erst auf den Kanaren und in Spanien viel bewiesen habe, dann irgendwann auch auf den deutschen Meisterschaften. Und jetzt in den letzten Jahren auf der Europatour, sowohl bei den Herren als auch bei U20. Und jetzt seit diesem Jahr bin ich Teil des deutschen Nationalteams, wo ich im Februar bei der WM eine Olympia-Quali lösen konnte. Weshalb ich den Johnny kenne, ist eine recht lustige Geschichte. Johnny war auch mal auf einer deutschen Meisterschaft, und zwar im Adaptive Surf. 2017 war das, oder 18?
Ja, also ich war auf einer deutschen Meisterschaft, allerdings nicht im Adaptive Surf. Da gab's, also die gibt's quasi nicht.
Okay.
Ich war aber als Technical Judge 2017 oder 18 mit bei der DM. Und das war, glaube ich, ja, die DM, auf der ich dich namentlich wahrgenommen habe. Und ja,
wir uns ich kann mich noch erinnern, wir haben uns dann bei der Night of the Champs haben wir uns gesehen. Du warst ganz wild am Tanzen, ich auch. und dann haben wir uns, wann haben wir uns denn dann das nächste Mal gesehen? Bei der ADH, zwischendrin auch nochmal.
Entweder bei den ADH oder zwischendrin so random mal.
Hier in Köln haben wir uns einmal gesehen, ja. In der Mensa. Genau, und ich fand den Johnny schon immer sehr, sehr sympathisch und sehr inspirierend. Und dazu kommt es, dass wir hier heute sitzen nach einem leckeren Mittagessen in der Mensa.
Du musst natürlich nachhaken, was gab's, Tim?
Es hieß EM...
Irgendwas EM-Special.
Genau, EM-Special-Menü. Das war Kartoffelsalat mit Gurke und einer Frikadelle.
Ja, und irgendwie noch so ein Y-Food-Drink.
Ja, so ein 2000-3000 Kalorien-Drink in einem.
okay. Und wie gut passt das, um da jetzt mit was Aktuellem weiterzumachen, wie gut passt das in deinen aktuellen Ernährungsplan, in Vorbereitung, weil du hast es eben so fast nebenbei erwähnt, in Vorbereitung auf die Olympiateilnahme?
Ja, dadurch, dass ich halt sehr viel trainiere aktuell, habe ich einen sehr hohen Kalorienbedarf täglich. Wir hatten es eben auch beim Mittagessen schon davon. An Tagen wie heute, wo ich jetzt schon 1,5 Stunden im Kraftraum war und ja, mich halt eigentlich durchgehend bewege, sind so 6.000, 7.000 Kalorien. Wenn ich surfe, können das auch nochmal mehr werden. Ich habe eh einen sehr starken Stoffwechsel. Durch das Training ist es halt nochmal erhöht. Also muss ich schon sehr darauf achten, dass ich halt vor allem nicht körperlich abbaue.
Jetzt hatten wir es eben davon, von der Ernährung, von all dem. Und ich kann mich dran erinnern, bitte korrigiere mich da, entweder Tim oder Basti, als wir vor einem Jahr in Frankreich während den ADH in der ersten Folge zusammengesessen waren, wo wir noch drüber geredet haben, was so dein Traum und dein Ziel. Da war natürlich auch dein Traum schon Olympia und die Teilnahme an Olympia. Aber da stand das natürlich noch nicht fest. Und ich kann mich so dunkel daran erinnern, dass du gesagt hast, ja, wäre schon cool, Aber mal schauen, ich nehm's locker. So habe ich dich auch immer kennengelernt. Immer irgendwie, ja, ich nehm's locker, aber so im Hinterkopf war das dein Ziel. Wie sehr hat dich das am Ende schon auch nochmal beeinflusst, als feststand, okay, ich habe tatsächlich die Quali geschafft? Und wie kam es eigentlich letztendlich dazu, dass du A, die Möglichkeit bekommen hast und dass es dann auch wirklich geklappt hat, sich durchzusetzen im deutschen Team und dann mit zur Olympia zu fahren? Weil die Plätze sind ja, sagen wir mal, relativ begrenzt im deutschen Team, oder?
Ja, also ich gehe jetzt erstmal auf das Erste ein, und zwar auf den Weg bis zur Quali. Es ist so, bei der Weltmeisterschaft im Surfen, was die Quali für Olympia ist, sind drei Männer und drei Frauen dabei, was halt dann dazu führt, dass jedes Land intern seine Plätze aussurfen muss. Ich war für die letzte WM und die letzte EM der Ersatzmann. Nach einem recht schlechten Sommer letztes Jahr, also nach einer recht schlechten Sommersaison, also ist dann halt die Europatour, war eigentlich klar, ich bin wieder Ersatzmann. Damit war ich auch fein, weil meine Performance echt nicht gut war. Und dann bin ich durch eine unglückliche Verletzung von dem Teamkollegen reingerutscht, woraufhin ich am 22. Dezember nominiert wurde, intern, und am 22. Februar schon die WM losging. Also ich hatte gerade mal 2 Monate, um mich darauf vorzubereiten. Ich wurde da mehr oder weniger reingeworfen, habe in den 2 Monaten alles geopfert, alles gegeben, und dann konnte ich mich vor Ort nach 8 Tagen Wettkampf und 8 gesurften Runden, also ein absoluter sportlicher Marathon, für Olympia qualifizieren. Und es war für mich ein sehr erfüllender Moment. Es ist auch bis jetzt immer noch sehr erfüllend. Es war sehr emotional. Und wie Johnny auch schon meinte, ist was ganz Besonderes. Das wird oft so ein bisschen missverstanden im Surfen oder auch von der deutschen Presse, dass es so selbstverständlich ist, deutsche Surfer mit dabei zu haben. Deutschland ist ein Land ohne Ozean. Wir haben nur sehr wenige, wirklich, also verglichen mit anderen Ländern haben wir wenige Surfer. Es steigt. Mittlerweile surfen 1% der Deutschen, aber halt verglichen mit Surfnationen wie Frankreich, USA, Australien ist das nur sehr wenig. Und für ein Land wie Deutschland 2 Olympiathleten zu qualifizieren ist unglaublich. Und es ist auch so, dass man sich durch diesen Marathon durchsurfen muss. Also 8 Tage, bis man sich qualifiziert. Es ist nicht so, dass du angerufen wirst oder dass du irgendeine, Olympia-Quote oder Zeit knackst und dann reinkommst, sondern du musst dich wirklich im K.O.-System durchschlagen bis unter die letzten 10, weil es nur 24 Plätze gibt.
Ja, deswegen umso mehr nochmal Glückwunsch dazu, und es ist auch gerade an deinen Ausführungen deutlich geworden, was es dir bedeutet.
Ja.
Und wir gucken dann natürlich jetzt auch nochmal da ganz besonders hin, und das Besondere ist ja, wir schauen beim Surfen nicht nach Paris,
nee,
sondern erklär gern nochmal, wo ist die, sagt man, Wettkampfstätte oder?
Es wurde Satellitendorf getauft. Das Satellitendorf, das liegt daran, die Olympiade für Surfen wird auf Tahiti ausgeführt, und zwar Französisch-Polynesien. Satellitendorf, weil die meisten oder viele Satelliten der Umlaufbahn näher an Paris dran sind als die Surfstätte auf Tahiti. Das ganze Event findet mit 15.700 Kilometer Distanz zu Paris statt und mit 12 Stunden Zeitunterschied. Es bietet große Vorteile. Erstmal, die Wellen im Sommer sind in Europa nicht so gut, weil der Nordatlantik keine Tiefdruckgebiete bekommt. Im Südpazifik ist dann halt Winter, woraufhin durchgehend gute Wellen kommen. Noch dazu ist es so, dass man von Tahiti, man kennt diese Bilder, dieses glasklare Wasser mit den wunderschönen Bergen im Hintergrund, überall sind Regenbogen, die Wellen sind perfekt. Also es verkörpert den Sport, so wie man ihn aus dem Bilderbuch kennt, was halt einfach auch eine sehr große Möglichkeit für uns Surfer ist, der Welt zu zeigen, was Surfen eigentlich oder wie Surfen eigentlich aussehen kann. Noch dazu ist es halt auch ein Medienevent so ein bisschen, weil wenn in Paris die Wettkämpfe vorbei sind, geht es bei uns gerade erst los, weil heißen, die andere Hälfte des Erdballs kann bei uns zuschauen und dann deren Landsmänner auch supporten. Und das ist halt für uns ein sehr großer Mehrwert in dem Fall. Schade ist halt, dass wir, wie gesagt, im Satellitendorf sind und gar nicht so viel von diesem olympischen Gefühl mitbekommen.
Jetzt hast du ja die Vorteile angesprochen. Inwieweit, ich will es nicht Nachteile nennen, aber inwieweit ist das vielleicht auch eine politische Entscheidung gewesen und die Frage, die sich für mich aus sportlicher Sicht anschließt. Jetzt bin ich bei weitem nicht so ein Experte im Surfen wie du, ganz und gar nicht. Aber das, was ich ja mitbekommen habe, ist die Welle, die ihr da surft, schon auch eine der gefährlichsten.
Ja.
Wie siehst du das?
Also erstmal war es halt sehr umstritten, rein politisch, das überhaupt in Tahiti stattfinden zu lassen, weil Frankreich ist ja selber bekannt für sehr gute Wellen. Aber wie ich vorhin schon meinte, es ist hier Hochsommer. Es könnte sogar sein, dass die Olympischen Spiele ausfallen würden, weil einfach ab und zu wochenlang Flaute ist im Atlantik. Es gab sehr viel Polemie.
Ja.
Über das Thema, das in Tahiti stattfinden zu lassen. Dann ging es auch darum, diesen neuen Tower in dieses Riff zu setzen, der halt wahrscheinlich gewissermaßen das Riff beschädigt hat. Im Endeffekt ist es halt so, dass das alles politische Entscheidungen sind, ne? Und da halt Olympia einfach ganz klar die Macht zeigt. Was jetzt die Welle angeht, es ist, wie du schon eben gesagt hast, Johnny, eine der gefährlichsten Wellen der Welt, auch eine der besten. Aber ich war jetzt auch schon zweimal dort. Es ist schon so, dass die Linie zwischen Spaß und dem maximalen Erfolg und einer sehr starken Verletzung oder im schlimmsten Fall sogar dem Tod eine recht dünne Linie ist. Also man läuft auf Eis, aber wenn alles gut geht, glaube ich, kann es den Sport dort sehr gut verkörpern.
Du hast das gerade beschrieben, was das für ein Spagat ist, da in dieser Welle. Was ist dann für dich aus mentaler Sicht wichtig oder wie gehst du aus mentaler Sicht dann daran, an so einen Wettkampf und an so eine gefährliche Welle?
Dadurch, dass ich auf den Kanaren aufgewachsen bin, bin ich kraftvolle Wellen gewohnt, diese Energie des Ozeans voll zu spüren. Es ist, wie gesagt, eine gefährliche Welle. Ist auch so, dass man sich schon sehr einschüchtern lässt von dieser Welle, wenn es dann mal größer wird. Und dann muss ich das so vorstellen, das ist eine Welle, die kommt über tausenden von Kilometern durch den Pazifik angerollt und das Meer überschlägt sich dann auf dieser Platte, auf dieser Riffplatte, die mit halt Korallenriff überzogen ist. Also sind dort Schürfwunden sehr üblich, wenn man den Grund berührt. Noch dazu ist es sehr flach, will heißen, wenn man fällt, ist es nicht so, wie wenn man vom 10-Meter-Turm in 5-Meter-Becken springt, sondern es kann auch mal sein, dass man vom 10-Meter-Turm springt, dann halt nur 2 Meter Tiefe drunter ist, so als Metapher. Das Anspruchsvolle an der Welle ist, sie zu surfen. Also es gibt linke und rechte Wellen. Dies ist eine linke Welle. Und die wirft sowas wie eine Röhre, durch die man durchfahren muss. Und das ist eigentlich ein Manöver, was ziemlich schwarz oder weiß ist. Also entweder man kommt raus oder man stürzt. Und wenn man stürzt, kann man halt damit rechnen, dass man den Untergrund berührt.
Und das Interessante ist, das hat Tim jetzt so erklärt und jetzt kann man sich das vielleicht auch ganz gut vorstellen, warum es eine der gefährlichsten Wellen ist. Ich war vor 10-12 Wochen auf einem Event, da ging es um Medizin im Kontext zum Surfen. Und auch so, wenn man vor allem den Deutschen zuhört, dann hört man oft so im Kontext zu dieser Welle. Und Tim hat vor dieser Welle quasi keine Angst und deswegen ist es für ihn die perfekte Welle. Das ist so das, was vielen, was mir so häufig entgegengeschlagen ist in den letzten Wochen. Und ich find's ganz interessant, zu hören, was andere darüber denken. Und wenn man aber dann deine Ausführungen gerade hört, dann denke ich mir, was brauchst du für eine krasse, also für ein krasses Mindset, dass dir das sozusagen, also wie viel, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, mit Respekt hat das ja schon wenig zu tun vor der Welle, musst du ja haben, um da reinzugehen. Also jedes Mal wieder sich zu überwinden, da reinzugehen, definitiv. Das finde ich schon krass.
Ich war jetzt letzte Woche nochmal dort, um ganz spezifisch einen Swell, also quasi ein Tiefdruckgebiet an Wellen zu surfen, weil es dann halt uns größere Wellen gebracht hat. Und es war schon recht einschüchternd, wenn die Wellen dann so an die 3-4 Meter gehen. Ich hatte auch einen recht interessanten Sturz, also definitiv der stärkste Sturz, den ich dieses Jahr bisher hatte. Aber das war gut, weil ich daraus gelernt habe. Also ich bin gefallen und dann hat es mich unter Wasser an das Riff gepresst und es hat mich nicht mehr hochgelassen erstmal, woraufhin ich 2-3 Sekunden am Grund war und dann habe ich mich abgestoßen und dann musste ich immer noch gute 3-4 Meter hochschwimmen und das ist nicht wie im Pool, wo das Wasser still ist, sondern alles ist in Bewegung, es ist super turbulent. Und bis ich dann oben war, war ich ganze 14 Sekunden unter Wasser. Ich hatte dann halt Glück, dass keine zweite Welle kam, weil ich habe durch mein vieles Gestrampel, als ich am Grund war, sehr viel Sauerstoff verloren. Und das ist was, woraus ich lernen kann fürs nächste Mal, falls das im Wettkampf passiert, dass ich unter Wasser noch ruhiger bleibe, bevor ich mich dann vom Grund wegstoße. Und klar, wenn man dann auftaucht, man hat sehr viel Adrenalin in sich. Es ist klar, die Pupillen werden groß. Und man ist auch schon sehr außer Atem, aber man muss halt schauen. Es ist so ein bisschen dieses Katz-und-Maus-Spiel in dieser Welle. Mal ist man die Maus, mal ist man die Katz. Es ist sehr intens dort.
Inwieweit ist das vielleicht für dich ein Vorteil? Jetzt hat Basti die Hand gehoben. Gleich, Basti. Vielleicht für dich ein Vorteil.
Aber gilt halt, mich bremst niemand aus.
Das Buch habe ich übrigens letztens gelesen. Ich fand's sehr gut. Danke, dass du mir das gegeben hast. Sehr, sehr inspirierendes Buch. Kann ich vielen Leuten empfehlen da draußen.
Danke dir dafür. Jetzt habe ich meine Frage vergessen.
Ich hab sie wahrgenommen, inwiefern mich das pushen kann. Also ja. Es ist so, dass ich gehe sehr gerne aus meiner Komfortzone raus. Ich glaube, es ist allgemein ein Drang, den der Mensch in sich trägt. Aber bei mir ist es so, dass ich mich bewusst aus meiner Komfortzone rausbewege. Im Wettkampf weiß ich, dass ich aus bisherigen Erfahrungen dazu tendiere, sogar nochmal 2 Schritte weiter aus meiner Komfortzone rauszugehen. Will heißen, in einem ähnlichen Wettkampf, der auf den Kanaren damals stattgefunden hat, der heißt Kemao Klaas. Das ist ein sehr ähnliches Szenario. Linke Welle, direkt auf dem Riff. Sehr viele gute Surfer dabei, konnte ich mit 18 einen 3. Platz erzielen, genau deswegen, weil mich meine Instinkte geleitet haben und ich voll aus meiner Komfortzone raus bin.
Das heißt, der Rest der Welt sollte sich vor Tim in Acht nehmen bei Olympia, oder was?
Jawohl.
Ja, Basti lacht und ich finde es immer wieder faszinierend, Tim zuzuhören, weil ich finde, wenn man dir zuhört alleine schon, dann merkt man, wie viel Bock du auf Surfen, den Surfsport und all das, was damit zusammenhängt, hast und eben auch dieses Wettkampfding. Jetzt kennen wir beide uns zum Glück oder dankenswerterweise schon etwas länger. Was ich bei dir auch immer noch faszinierend finde, ist die andere Komponente, die oft in solchen Interviews und auch in vielen Podcasts vielleicht gar nicht so zum Tragen kommt. Und das ist für mich die Komponente, wer ist, also Tim neben dem Surfen. So das alles, was da drumherum dazugehört, weil viele Leute oder Menschen darüber nicht so gerne reden oder nicht reden wollen. Und du bist für mich jemand, du bist ein sehr ehrlicher, aber auch sehr reflektierter Mensch, finde ich. Und das finde ich so spannend. Als wir uns unterhalten haben auf den ADH dieses Jahr, das dann auch durchklingt, ja, es ist cool mit Olympia und so, aber eben auch mitzubekommen, was da alles dahinter steckt, was man dafür alles investieren muss. Jetzt haben wir es gerade kurz beim Mittagessen angerissen, wie viel du unterwegs bist, diese ganzen letzten Monate. Worauf freust du dich nach Olympia eigentlich am meisten?
Also ich freue mich sehr darauf, einfach diese Freiheit wieder genießen zu können. So, bei mir ist es so, dass ich jetzt seit ich nominiert wurde, also jetzt seit einem halben Jahr, jeden Tag aufstehe und so dieses große Lebensziel im Kopf hat, was sich jetzt seit meiner WM-Quali, also seit 3 Monaten, nochmal deutlich verstärkt hat. Ich wache jeden Morgen auf mit diesem großen Ziel und die einzige Angst, mit der ich aktuell lebe, ist es zurückzuschauen und mir irgendwann zu denken, Mist, ich hätte noch viel mehr geben können und irgendwas zu bereuen, was meine Vorbereitung angeht, und deswegen opfere ich gerade sehr viel. Also es ist so, dass ich seit Beginn des Jahres circa 3 Wochen mit meiner Familie verbracht hatten, mit meinen Freunden von zu Hause, und das Leben als Profisurfer ist so, dass man halt eigentlich fast nur in Hotelzimmern ist. Also man fliegt von A nach B, zum Beispiel jetzt für mich war es so, ich bin von Montag bis Freitag nach Tahiti geflogen, 36 Stunden hin, dann da meine 4-5 Trainingssessions absolviert in der Welle, wieder zurückgeflogen, jetzt bin ich in Köln für 4 Tage, morgen fahre ich nach München, dann fliege ich wieder nach Frankreich und so die ganze Zeit. Also ich finde, dieses ganze Gereise härtet einen extrem ab. Und was auch ein bisschen schade ist an unserer Sportart, ist, dass wir eigentlich doch in so viele Länder reisen und so viel sehen, aber dann eigentlich doch nicht, weil wir dann immer nur quasi diesen einen Strand sehen, diese eine Contestwelle und die Infrastruktur und gar nicht so sehr da rauskommen. Und gar nicht, weil wir nicht vielleicht mehr über die Kultur lernen wollen. Also ich versuch's immer. Ich weiß noch, letztes Jahr in Marokko, am Tag vorm Finale hing ich noch bis nachts um eins fast in einem Souk rum und habe marokkanisches Essen gegessen, dann am nächsten Tag den Europa-Tour-Stop gewonnen, weil ich einfach glaube, dass die Kultur kennenlernen so was Wichtiges ist. Aber es ist halt ganz oft so, dass wir wo sind und selbst wenn wir länger bleiben wollen würden, geht's nicht, weil wir schon zum nächsten Trainingslager oder zum nächsten Event fliegen. Und das ist sowas, was ein bisschen traurig ist ab und zu. Dann ist es halt auch so, dass man viel mit Einsamkeit zu kämpfen hat. Vor allem jetzt in meiner Situation mit Olympia. Ich habe super viele, super verständnisvolle Menschen um mich, aber es ist nur ganz schwierig, das zu verstehen, wenn man die Erfahrung nicht selber gemacht hat, was eigentlich alles auf einen einwirkt. Also für mich war es auch am Anfang dieser Presseschock, der mich so umgehauen hat, dass du von keiner kennt dich auf einmal wollen ARD, ZDF, Sat.1, ProSieben, alle diese Sender wollen was mit dir machen oder von dir haben und keiner interessiert sich eigentlich um den Mensch, sondern nur um den Erfolg.
Jetzt würde ich dir sagen, wenn ich dir sage, hier hättest du mal die Chance, das zu sagen, was du gerne sagen würdest. Was würdest du denn gerne sagen? Wie würdest du denn gerne wahrgenommen werden? Wer bist du aus deiner Sicht und was würdest du dir wünschen, dass solche Medien über dich erzählen würden zum Beispiel?
Ich glaube, ich bin ein recht emotionaler Mensch allgemein. In den letzten Monaten noch viel extremer, aber durch halt das, was alles auf mich einwirkt, bin ich nach außen hin unemotionaler geworden, was durchaus, glaube ich, als Ignoranz zum Beispiel oder Egoismus wahrgenommen wird, aber nach innen hinein gar nicht so ist, weil ich mich einfach schützen will. Also das ist das erste Ding. Dann ist es halt, wie ich vorhin schon meinte, das mit dieser Einsamkeit, dass man halt, und ich weiß auch gar nicht, ob ich mir da von meinem näheren Umfeld, ob ich mir da helfen lassen kann, weil es einfach, es ist selbst für mich so überfordernd, dass ich es teilweise gar nicht einordnen kann, was gerade geschieht, oder dass ich es gar nicht erst versuche, weil es so ungreifbar ist. Auch für mich die Tatsache, dass ich in 3 Wochen bei Olympia antrete, ist noch gar nicht greifbar. Es ist mega, es ist so, dieser Traum hat sich verwirklicht und man hat so immer diese Vorstellung, so und so ist es. Und dann ist auf einmal alles so abstrakt und dieses Gefühl, was man sich erwartet hatte, hat man gar nicht. So, das ist was mich sehr getroffen hat die letzten Wochen.
Das ist ganz interessant. Basti, du darfst auch sofort. Weil während du diese letzten paar Sätze erzählt hast, ich meine, ich möchte das nicht vergleichen, weil ich finde, es ist was komplett anderes. Aber ich fühle mich dann doch zurückversetzt in diese letzten Wochen der Vorbereitung vor das Projekt in Rio. Und wie du schon sagst, man hat so ein Ziel, man arbeitet da jahrelang drauf hin, man ordnet dem alles unter Training, Freizeit, alles wird eigentlich diesem Ziel untergeordnet und je näher dieses Ziel rückt und du eigentlich weißt, ja, in 2 Wochen geht's los und trotzdem denkst du dir, okay, es ist wie jeder andere Tag und das ist, also für mich war es so, je näher das gerückt ist, desto surrealer wurde es, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich letztendlich im Flieger saß.
Ja.
Und selbst, und im Nachgang, als wir da oben waren, wurde es wieder so. Also mein Kopf wusste, okay, wir waren da oben und je länger es ging, desto weniger real wurde das wieder.
Und wie hast du dich dann im Nachgang gefühlt? Also war es erleichternd, war es emotional, warst du erschöpft? Wie war es für dich?
Boah, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich dir das sagen möchte, oder also möchte auf jeden Fall, aber ob ich dir das jetzt sagen soll. Ich kann dir, sagen wir mal so, ich würde mir wünschen, dass du das, was ich dir jetzt mitgebe, für dich nicht als Blaupause nimmst. Und dich davon nicht abschrecken lässt, sondern nimm es als vielleicht sogar als Energiemotor. Für mich war es danach so, ich habe ja die ganze Sponsorensuche und so, das lief ja dann doch alles auch über mich. Ich habe mich danach 10 Kilo leichter gefühlt.
Mhm.
Weil dieses große Ziel ja dann vollendet war sozusagen.
Mhm.
Und ich habe aber, danach war so die Frage meiner Family, die stand dann im Raum, freust du dich denn gar nicht, dass du es geschafft hast? Und für mich war es eben so, dass ich mich nicht freuen konnte, weil ich wusste, okay, wir haben es geschafft. Aber es war irgendwie so überfordernd, das vorher, dass ich halt wusste, okay, ja, ich kann mich nicht wirklich freuen, weil es einfach vorbei ist. So, es ist wie so, ja, wie so ein Loch, weil dir dann was fehlt, wo du wieder hin möchtest quasi.
Ja, für mich war es nach Puerto Rico ähnlich. Nach der Quali war es so, dass die erste Reaktion war einfach nur Erleichterung. Also volle und ganze Erleichterung, aber halt auch nur Momentaufnahme, weil das ja nur quasi dieses große, große Prozessziel war. Und ja, für mich ist es nicht so, dass ich sage, dabei sein ist alles. Ich möchte bei Olympia alles rausholen, was ich kann. Und dann halt direkt wieder in diesen Fokus zu gehen, hat mir dann nie diese ganze Ruhe gegeben.
Ja, kann ich voll gut nachvollziehen. Aber das Gute ist ja, dass du dich, wie du schon sagst, drauf freust, weil du sagst, ja, ich möchte alles geben. Und das ist ja der große, große Vorteil für dich. Ja, ich drück dir dafür auf jeden Fall schon jetzt die Daumen und kann dir sagen, versuch das zu genießen. Und also ich von meiner Seite habe keine Erwartungen an dich. Ich habe jetzt nicht die Erwartung, dass du das gewinnst. Ich hoffe einfach, dass du es genießen kannst und dass du auch ein bisschen was von diesem olympischen Wald mitnehmen kannst. Jetzt muss ich mal Basti... Ah, da ist
er wieder. Da ist er wieder.
So, um mal transparent zu sein für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hatten einen kurzen Stolperer in unserer Kommunikation, weil Basti plötzlich vom Bildschirm verschwunden ist. Er ist wieder da, er ist quasi wieder aufgetaucht.
Sorry dafür. Aber ich dachte mir schon, dass du einfach noch antwortest auf...
Ja, wir haben es sehr souverän weitergeführt, einfach durchgezogen.
Perfekt. Wie gut, dass ihr auch noch da das Handy mitlaufen habt. Also wir sind ja in jegliche Richtung abgesichert.
Jawohl.
Das ist sehr gut. Das ist Teamwork.
Ja.
Und ja, das, was du da eben auch ausgeführt hast, als ich noch da war, Tim, hat auch wieder so viel bei mir ausgelöst. Ich muss gerade mal überlegen, wo ich da gerade mal ansetze. Du hast von der hohen Emotionalität bei dir gesprochen, ne? Dass du ein emotionaler Mensch bist. Und da hat jetzt bei mir noch nachgewirkt, inwiefern, man könnte das ja vielleicht im sportlichen Kontext als Schwäche auslegen. Mir geht aber auch durch den Kopf, wie ist das für dich vielleicht auch, ich nenne es mal gewinnbringend, dann einzusetzen für dein Surfen?
Was meinst du genau? Also kannst du die Frage ein bisschen weiter ausführen? Ja. Ich weiß jetzt nicht ganz, was ich darauf antworten soll.
Okay, also ich mach mal gerade den blöden, vielleicht blöden Fußballvergleich. Da wurde jetzt zum Beispiel der türkischen Mannschaft immer so als Schwäche ausgelegt, dass die so viel Emotionen im Spiel haben, ja, was dann ja dazu führen kann, dass man Positionen aus dem Auge verliert, dass man nicht mehr als Mannschaft agiert, dass unnötige Fouls entstehen, ne, dass man eben zu viel Emotionen ins Spiel reinträgt. Und da ich das so nicht greifen kann, was da beim Surfen wichtig ist, weil ich selber noch nicht gemacht habe. Inwiefern kann dir da das Emotionale vielleicht auch helfen?
Jetzt verstehe ich die Frage besser, danke dafür. Als ich in Puerto Rico war, ich kann es halt nur mit dem Event vergleichen, weil das ist das emotionalste und einfach körperlich und geistig krasseste Event, was ich je hatte. Es war unheimlich fordernd in allen Aspekten. Es war so, an den ersten Tagen war ich erstmal nur sehr dankbar, dass ich es überhaupt erstmal zum ersten Mal ins Nationalteam geschafft hatte bei den Herren. Dann war ich ein bisschen nervös in den ersten ein, zwei Runden. Dann hat sich das gelegt. Und dann, als es wieder härter wurde, in der vierten, fünften Runde, war ich extrem angespannt und habe dann auch in einer Runde ganz, ganz kindische Fehler gehabt. Also es hat so ein bisschen geschwankt, auch mit meinem Selbstbewusstsein. Und dann hatte ich diese eine Runde, das war die sechste Runde, gegen den amtierenden Weltmeister und einen der besten Europäer. Beide auf der World Tour. Wo ich habe mich super gefreut auf diese Runde, weil ich dachte mir so, Mensch, wie ist es ja genial. Ich kann hier gegen den amtierenden Weltmeister surfen und gegen einen der besten Europäer aller Zeiten. Und da habe ich noch meinem Vater geschrieben, hey Papa, schau mal hier, wir sind drei, zwei kommen durch. Wenn ich hier rausfliege, ist es nicht schlimm, so, dann kann ich nicht sauer sein, dann kann ich mir verzeihen. Aber wenn ich durchkomme, dann wird die Surfwelt ein bisschen geschockt sein. Und dann war es so in der Runde, ich hatte nichts zu verlieren und ich war super aufgeregt. Ich hatte überhaupt gar keinen Grund. Und dann am Ende dachte ich mir schon so, ja Mensch, jetzt war's das. In den letzten 20 Sekunden habe ich eine Welle bekommen, mit dem ich auf einmal alles umgedreht habe und dann durchgekommen bin. Und dann bin ich auch... Es gibt dieses eine Bild von mir, wie ich da stehe, die Arme nach oben reiß und ganz laut schreie. Und dann bin ich an Land gekommen und dann kam das ganze Team und dann haben wir getanzt und gelacht und gebrüllt. Aber da war es ja noch längst nicht durch. Also es ist schon so, dass dass einem immer wieder so Kicks gibt, aber man muss die auch so ein bisschen kontrollieren. Dann haben meine Trainer auch gesagt, so hey, das ist super, das ist grandios, aber du hast noch 3 Runden vor dir bis zur Quali. Und dann bei der Quali war es wieder so, dass es halt ein unheimliches High war, Dopamin überall, auch wieder ein sehr großer Siegerschrei. Und dann habe ich ein paar Interviews gegeben und dann kam ein Sportpsychologe, der für mich wie mein zweiter Vater ist. Und dann habe ich auch erstmal geweint wie sonst was. Also dieses Emotionale kann einem, glaube ich, helfen. Ich glaube, im Endeffekt ist es auch einfach nur Verarbeitung und völlig menschlich, Verarbeitung von Ereignissen. Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt bestimmt manche Athleten oder Mannschaften, wo das eskalieren kann und zu Fehlern führen kann, zu Flüchtigkeitsfehlern.
Ist es vielleicht für dich, also weiß ich nicht, aber ist es vielleicht für dich ein Vorteil?
Ich glaube, für mich ist es ein Vorteil, ja.
Auch weil du noch nie bei Olympia warst? Mhm. Oder weil du einfach nichts, in Anführungsstrichen, nichts zu verlieren hast, oder wie?
Ich hab nichts zu verlieren, nee. Auch bei der Weltmeisterschaft hatte ich schon nichts zu verlieren. Es ist so, dass ich auch von meinen Gegnern sehr unterschätzt wurde, weil ich auf globalem Niveau gar nicht bekannt war. In Europa selber, wenn man jetzt sehr in der Surf-Szene ist, dann kennt man meinen Namen, aber es ist nicht so, dass ich hier der Top-Guy bin in Europa. Und bei Olympia ist es genauso. Also ich weiß, dass ich zu diesem Feld dazugehöre, aber ich werde, glaube ich, nicht wirklich als Gefahr wahrgenommen von meinen Gegnern, und das spielt mir sehr in die Karten.
Ja, das ist, und ich glaube, also so wie ich dich kennengelernt habe, ist, glaube ich, auch das ist der eine Punkt, und der andere Punkt ist das, was du gerade beschrieben hast. Deine, ich drück's mal mit meinen Worten aus, deine Menschlichkeit, weil die dich, glaube ich, zu einem Wettkampftypen macht, der fokussiert sein kann und ein bisschen auch verbissen, aber der sehr genau weiß, wie er mit Dingen umgeht und der sich viele Gedanken macht. Und das ist zum Beispiel das, was ich irgendwie an dir so schätze, wenn man sich mit dir unterhält, dass du dir eben nicht nur Gedanken darum machst, okay, wie kann ich jetzt nur in meinem Wettkampfsport besser werden, sondern wie kann ich besser werden als Person, als Mensch, und wie will ich eben besser werden? Das, was du vorhin beschrieben hast, dass du in dem Lokal noch saß bis nachts um 1 und dann aber den Wettkampf gewonnen hast, daraus nehme ich zum Beispiel super viel mit, weil wenn ich zurückschaue, dann habe ich das in meiner Karriere, sag ich mal, ja, die ich ja nicht hatte, aber in meiner Karriere oft genug falsch gemacht, vielleicht zu verbissen an Dingen zu arbeiten und das links und rechts vielleicht nicht zu sehen. Ja. Also das ist was ich zum Beispiel aus den Gesprächen mit dir immer so mitnehme, so eben die Balance zu finden und auch zu sagen, ja, ich weiß jetzt schon, das hast du mir vorhin beim Essen ja erzählt, ich weiß jetzt schon, wenn Olympia vorbei ist, dann möchte ich für mich Zeit haben, das auf meine Art zu feiern, zu genießen, wie auch immer das aussieht. Also das finde ich halt auch schon cool. Und genauso cool finde ich es, ja, Tim hat mir vor 2 Wochen geschrieben, hey, wir wollten doch nochmal eine Podcast-Aufnahme machen, ich bin dann und dann in Köln, hast du da Zeit? Und ich habe mir gedacht, Junge, wie zum Henker denkst du noch daran, obwohl dein Zeitplan so voll ist? Und das, finde ich, spiegelt für mich und vielleicht auch für viele, die jetzt zuhören, ganz gut wieder, wer Tim eben ist, eben jemand, der nicht nur auf dieses, ich will jetzt den Erfolg und ich will und muss das gewinnen, sondern ich bin einfach Mensch und so möchte ich auch wahrgenommen werden. Und das, da kann ich mir super viel draus mitnehmen und da bin ich dir super dankbar für.
Ich glaube, es ist so diese Balance zwischen Fokus und Gelassenheit, so ein bisschen.
Ja, das macht dich für mich, ja, das ist meine persönliche Meinung, in gewisser Weise unschlagbar, ohne dass ich das jetzt als Druck verstanden haben will, aber es ist so, keine Ahnung, so wünsche ich mir eigentlich Athleten. Und klar, ne, wie du es gesagt hast, die Presse ist dann natürlich immer nur auf das eine bedacht und dann wird man auch schnell hoch und runter gejubelt, aber ich hoffe, dass dir das in gewisser Weise egal sein kann, zumindest während dem Wettkampf. Was mich aber noch interessieren würde, wo wohnt ihr auf Tahiti?
Das war auch wieder sehr umstritten in der Politik und der Presse. Und zwar wohnen wir nicht an Land, weil man muss sich das vorstellen, das Dorf, wo das ausgetragen wird, heißt Teaupo, so heißt auch die Welle. Auch End of the Road bekannt, weil diese Straße, die um diese Insel geht, dort endet. Die hört da auf. Und es ist ein winziges Dorf, eine Einbahnstraße, vielleicht 400-500 Häuser. Es ist sehr klein. Also nicht so, dass man dort eine Olympiade hosten kann, ohne größeren Schaden anzurichten. Also wurde dieses Konzept aufgebracht, ein Kreuzfahrtschiff ungefähr 20-30 Minuten entfernt von dort zu ankern, in einer deutlich größeren Lagune mit sehr viel mehr Platz. Das muss man sich jetzt nicht vorstellen wie dieses klassische Mein Schiff oder AIDA, Klotz, sondern das ist tatsächlich ein Schiff, was auch für Frachten gedacht ist. Das heißt, es hat vorne eine Ladefläche, hinten eine Ladefläche und in der Mitte sind die Kabinen. Und dort sind dann alle Athleten, Staff und ich glaube Presse nur sehr bedingt untergebracht. An Land ist die Presse in so Zelten.
Abgefahren. Das heißt, ihr seid 2 Wochen oder knapp 2 Wochen?
Wir sind tatsächlich dürfen alle schon eine Woche vorher dorthin kommen, um zu trainieren. Das nutzen wir auch. Das ist dann von 19. Juli bis 5. August, also ja, 17 Tage.
Auf einem Schiff.
Ja.
Wie sehr freust du dich darauf und wie sehr, also ich bin noch nie so lange auf einem Schiff gewesen, also seekrank bist du hoffentlich nicht?
Nee, also es ist ja in der Lagune, das Schiff wird sich nicht bewegen, aber klar, trotzdem ist man mitten im Meer, das macht mir nichts allgemein. Wir haben selber ein kleines Bötchen auf den Kanaren, zwischen den Kanaren fährt man sehr viel mit Fähren. Ich war auch schon viel in Indonesien, wo auch Fähren angesagt sind, also ich bin jetzt nicht mega anfällig auf seekrank werden, aber dort in der Lagune sollte es ja eigentlich
ja, gut, das klar ist, gehen. Ja. Aber ich stelle mir das schon krass vor, so, keine Ahnung, so Lagerkoller kriegt man da das wahrscheinlich Ding ist, eher weniger.
Ja, das Ding ist, man darf vom Schiff runter, also man ist nicht komplett getrackt oder kontrolliert. Klar hat man seine Zeiten, wo man auf dem Schiff sein sollte oder wenn halt Meetings sind oder Wettkampf, glaube ich, will man sich eher sowieso auf dem Schiff zurückziehen, aber wir dürfen das Schiff ganz frei betreten und verlassen.
Cool. Dann seid ihr einfach mit kleinen Booten, wo ihr dann immer an Land
fahren könnt. Genau, es gibt Shuttles, ja.
Cool. Ist schon auch irgendwie crazy, muss ich sagen. Also hat auch eine gewisse Faszination. Also es ist halt mal was anderes so.
Ja.
Jetzt hast du es vorhin angesprochen, so ihr bekommt diesen Olympia-Vibe eigentlich gar nicht mit.
Nein.
Ja, wie ist das für dich? Für dein erstes Mal Olympia?
Ja, also der Wettkampf an sich, glaube ich, wenn man jetzt die Presse beiseite lassen würde, wäre es fast ein Wettkampf wie jeder andere auf halt Top-Niveau. Das Gute ist, dass der IOC entschieden hat, dass sie gerne alle Surfer danach in Paris hätten. Will heißen, jeder Verband ist damit beauftragt, dafür zu sorgen, dass die Athleten danach nach Paris fliegen. Will heißen, wir fliegen am 5. oder 6. spätestens nach Paris, wenn das Event schon vorher durch ist, dann schon davor, um dann die restlichen Tage in Paris zu verbringen, worauf ich mich unheimlich freue, zumal sind das dann auch die finalen Wettkämpfe für die meisten Sportarten und Disziplinen und man hat ja den VIP-Pass für alles, also ich freue mich richtig drauf, einfach auch andere Sportarten, andere Nationen in komplett anderem Szenario wie halt Olympia auf Peak-Performance performen zu sehen. Ich habe da richtig, richtig Lust drauf.
Basti hat eine Frage.
Jetzt hast du gerade davon gesprochen, wenn dann der Wettkampf schon durch ist, wovon hängt das ab und wann ist der so prinzipiell angesetzt, damit wir uns das auch auf jeden Fall in den Kalender eintragen können?
Der Wettkampf geht, also Surfen hat einen Zeitraum. Surfen kann man ja nicht, es ist nicht so wie Tennis oder Judo, man geht auf die Matte oder man geht an die Tischtennisplatte. Tischtennisplatte, naja.
Alles gut.
Ihr wisst, was ich meine, man ist sehr abhängig von der Natur. Woraufhin wir ein Zeitfenster haben, von dem 27. Juli bis zum 5. August. In der Regel ist es so, dass sie schauen wollen, dass sie es vor Ende Juli komplett durchgezogen haben. Von diesen 9 Tagen Zeitfenster können sie sich 4 aussuchen für einen Wettkampf. Woraufhin wir halt eigentlich 9 Tage auf Standby sind. Das mag jetzt zwar für andere Sportler sehr schräg klingen, für uns ist aber sehr normal.
Einfach dadurch, dass man ja eigentlich immer von den Wellen, von der Natur abhängig ist.
Genau.
Jetzt habe ich noch nicht so viele Wettkämpfe gehabt, aber man kriegt es ja dann doch mit. Letztes Jahr bei dem einen Wettkampf, wo ich mit teilnehmen wollte, da gab es quasi keinen Wettkampf. Der wurde dann auf eine andere Art und Weise durchgeführt, aber du konntest de facto nicht surfen, weil keine surfbaren Wellen da waren. Und das ist halt dann immer irgendwie auch das Risiko. Und das ist ja auch, was du meintest, weshalb ihr eben dann mehrere Tage habt. Genau. Weshalb es beim Surfen ja ein Stück weit normal ist.
Und genau das macht die Sport auch ja auch so einzigartig und unberechenbar eigentlich in jeder Hinsicht. Weil das Medium ist immer das Gleiche, aber es verändert sich durchgehend. Man wird nie zweimal die gleiche Welle surfen in seinem Leben.
Und weißt du, was ich noch faszinierend dabei finde? Dass man eigentlich im Gegensatz zu anderen Sportarten, wenn man alles gegeben hat und es trotzdem nicht funktioniert, hast du ja immer noch die Komponente eben der Welle. Bei anderen Sportarten, wenn du alles gibst und es funktioniert nicht, dann kannst du doch meistens noch drüber nachdenken, okay, was kann ich denn vielleicht noch verändern, weil warum hat es nicht funktioniert, weil in Anführungsstrichen alle die gleichen Bedingungen haben. Aber dadurch, dass ja jede Welle anders ist, kannst du ja nie exakt die gleiche Bedingung wie deine Gegner haben und trotzdem alles gegeben haben. Und das ist
sehr richtig, ja. Zum Beispiel als Läufer, wenn man 200 Meter nie in unter 25 Sekunden läuft, wird man den, der unter 20 läuft, nie im Leben schlagen. Du fährst zu diesem Event und du weißt, dass selbst wenn du den Tag deines Lebens hast, es wahrscheinlich nicht reichen wird. Im Surfen ist es so, vor allem auf diesem Top-Niveau, dass es sich viel mehr darauf begrenzt, die beste Wellen zu finden. Also es ist so ganz grob runtergebrochen, man hat 30 Minuten Zeit, man hat zwischen 1 und 3 Gegnern und man will die 2 besten Wellen zählen lassen. Weil das heißt, man kann noch so viele Wellen nehmen, die 2 besten zählen. Also ist die Kunst eigentlich, in diesen 30 Minuten immer die 2 besten Wellen zu finden. Und wenn man auf denen ist, ist es nur noch sehr, sehr schwierig, geschlagen zu werden, egal wer dein Gegner ist.
Wie findest du die besten Wellen?
Das ist eine Kunst. Also erstmal, es gibt Leute, die haben ein besseres und ein schlechteres Gespür dafür. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Talent, mit dem man geboren wird oder nicht. Trotzdem arbeitet da jeder sehr hart dran. Also was halt das A und O ist, ist immer zu den Wettkampfstätten zu fahren und diese Wellen zu testen. Wir waren jetzt 2-mal dort. Ich habe jetzt bestimmt schon, boah Gott, ich war 2 Wochen da, bestimmt 40 Stunden Erfahrung in dieser Welle. Und das ist halt unheimlich wichtig, dass du diese Erfahrung sammelst, verschiedene Bedingungen. Und im Endeffekt ist es halt dann das Gespür, was einem sagt, die Welle wird gut.
Das ist das eine. Und was, finde ich, aber dann doch manchmal ein bisschen hinten runterfällt. Es wird ja oft so ein bisschen belächelt. Ja, Surfen ist so ein Spaßsport, Funsport. Die harte, harte Arbeit, die daneben noch drinsteckt. Und das ist der Punkt, den ich vorhin mal angerissen habe, warum mich jemand wie Tim auch so fasziniert, ist einerseits das Menschliche, aber eben auch die Disziplin und die Leidenschaft, mit der du und die Akribie, mit der du an sowas arbeitest. Du bist jetzt eben 3 Tage in Köln oder 4 Tage in Köln und ich habe dich vorhin gefragt, was machst du hier? Ja, ich bin hier zum Trainieren. Du trainierst hier explizit nochmal Athletik, weil du auf einem Top-Niveau sein willst in allen Bereichen, und das ist halt auch, ja, ich finde es faszinierend, wenn du seit 6 Monaten weißt, okay, ich bin qualifiziert, dann in diesen 6 Monaten wirklich alles sozusagen auf dem Wasser zu lassen und wirklich alles zu geben und bis ins letzte Detail sich Gedanken zu machen, okay, wie kann ich das perfektionieren, so viel dafür in Kauf zu nehmen und so viel Reisestrapazen, alles andere, das ist schon auch nochmal, auch wenn man das nicht sehen kann, aber eigentlich ein Riesenapplaus wert. Und ich finde, da könnten sich viele, auch wenn alle Athletinnen natürlich viel tun, aber ich finde, gerade in so Randsportarten geht das sehr, sehr häufig unter, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel Eigeninitiative vor allem auch, weil man nicht die finanziellen Unterstützungen hat wie die großen anderen Sportarten, weil man sich selbst um Sponsoren kümmern muss, weil man die ganzen Reisen teilweise selbst organisieren muss. Ich finde das, also mir nötigt das immer mehr Respekt ab, und ich finde es einfach krass, und ich hoffe, dass wir vielleicht mit dem Podcast auch ein bisschen dazu beitragen, dass in Zukunft Menschen und Unternehmen das ein bisschen anders sehen. Weil ich finde, gerade so Charaktere wie du sind es einfach wert, da noch eine bessere Unterstützung zu kriegen, weil das einfach ja eine Wertschätzung braucht. Und umso mehr freut es mich auch, dass du heute die Zeit hattest oder dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auch mit jedem Tag mehr über unsere Freundschaft, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass du das genießen kannst, dass du da Spaß dran hast an Olympia. Ich drücke dir alle Daumen, und sollte es irgendwas geben in den nächsten 3 Wochen, was ich für dich tun kann oder muss, was auch immer es sein sollte, wenn ich es hinkriege, dann melde dich gerne. Und ansonsten würde mich noch, Basti hat noch eine Frage, und eine Abschlussfrage stelle ich dir am Ende noch.
Also danke für dein Schlusswort, Johnny. Es hat mich sehr berührt. Ich habe Gänsehaut bekommen. Danke auch für eure Zeit. Und Basti hat noch eine Frage, glaube ich.
Ja, also ich schließe mich da auf jeden Fall den Ausführungen und auch der Einladung in deine Richtung, Tim, bei Johnny an. Auf jeden Fall die Bereitschaft da, wenn man was tun kann. Und wenn es halt nochmal irgendwie ein paar Snippets aus diesem Podcast teilen oder so, ne, um deine Herangehensweise auch mit anderen zu teilen. Mir ging jetzt noch durch den Kopf, irgendwie im Zusammenhang mit Sportlerinnen und Sportlern und mit einem Wettkampf, der ansteht, hat man häufig so diese Frage, was ist dein Ziel jetzt zum Beispiel für Olympia? Aber die möchte ich mal gerade zur Seite schieben, sondern mir ist noch was anderes eingefallen. Und zwar eher, was sind deine Erwartungen an dich selber bei dieser Olympiateilnahme?
Das ist interessant und nett, dass du dass die finale Frage eine andere ist.
Ich hatte die gleiche, jetzt muss ich mir noch eine andere überlegen.
Meine Erwartung an mich, ich glaube, es wird ähnlich sein wie bei der WM. Also die Vorbereitung ist sehr hart. Wie sagt mein Trainer und Sportpsychologe immer, wenn man im Training mehr schwitzt, blutet man im Kampf weniger. Also ich glaube, das ist ein sehr guter Spruch von ihm. Ich glaube, dass ich, wenn ich einmal dort bin, sehr viel Spaß haben werde und einfach auch ein bisschen loslassen kann. Und die Ereignisse werden einfach auf mich zukommen. Ich glaube, ich werde sie genießen, egal ob es gute oder schlechte sind. Und ja, also das ist, ich weiß nicht, ob man es Erwartung nennen kann, aber das ist so die Einstellung, mit der ich da rangehe.
Ja, und das ist tatsächlich auch, das ist genau das, was ich so bewundere. Und dieses wirklich 130% in jedem Tag zu geben für das Ziel. Und dann aber, und das ist halt das Faszinierende bei Tim, und dann aber den Blick für das, für in Anführungsstrichen, den Spaß nicht zu verlieren, wohl wissend, dass er gerade nicht sein kann oder darf, sondern nur begrenzt. Und da eben diese Menschlichkeit zumindest immer noch zu haben. Und ich glaube, die Menschen, die dich lange kennen, die wissen auch, dass du sie hast. Und aus meiner Sicht hoffe ich, dass die Menschen, die das nicht sehen, dir auch in gewisser Weise egal sein können. Weil, ja, für die bist du dann vielleicht arrogant, aber dann haben sie nicht verstanden, was für ein Mensch du bist. Und die letzte Frage, die ich jetzt noch an dich habe, die eigentlich letzte hatte ja Basti schon gestellt. Was wünschst du dir von uns und von allen anderen Leuten, die einfach jetzt so um dich rum sind? Was wünschst du dir für diese Zeit während Olympia?
Ja, also Support. Ich weiß nicht, ob ich mir das großartig wünschen kann. Ich glaube, der Support bisher war schon enorm. Also die sehr engen Leute in meinem Leben wissen, wer sie sind und was sie für mich getan haben und weiterhin tun werden. Einfach nur Support. Also ich finde es einfach sehr warmherzig und ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie viele Nachrichten ich bekommen habe, wie viele Leute mich unterstützen oder mir helfen wollen. Und ja, das zeigt mir, dass ich irgendwas richtig mache und in bestimmter Weise auch bestimmt andere Leute inspirieren kann, was ich sehr hoffe. Und das erfüllt mich sehr. Also ja, vielen Dank an alle, die mich unterstützen. Vielen Dank an euch beide für eure Zeit. Es war mir ein Fest. Und ja, wir hören uns bestimmt dieses oder nächstes Jahr nochmal.
Ja, sehr, sehr gerne. Kein Druck. Und wenn du mal keinen Bock auf irgendwas oder irgendwie hast, ist das auch völlig okay. Gerade nach den Monaten. Nimm dir die Zeit, so wie du sie haben willst und brauchst. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, für deine knappe Zeit. Das ist mir immer wieder eine Freude gewesen. Ich freue mich auf die nächsten Treffen mit dir, Podcast, wie auch immer. Genieß Olympia, hab ganz viel Spaß. Genieß die Zeit und saug alles auf, was du mitnehmen kannst. Ich habe gehört, es soll ein geiles Event sein. Man sollte Olympia einmal erlebt haben in diesem Sinne. Viel Spaß da und ja, du rockst das.
Vielen Dank.